1, 2, 3, 4.
Herzlich willkommen beim Podcast von Beatia Kunstforum Wien zum Ausstellungsthema Verrückte Liebe von Dali bis Francis Bacon, surreale Kunst aus der Sammlung Uller und Heiner Pitsch im Beatia Kunstforum Wien. Musikalisch wird diese Sendung von textlich themenbezogener Musik begleitet. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, love, love. She gave me love, 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 crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache. You know that like a thief. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her. Yet I wanna throw my arms around her,
I need her.
And kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, and it make me righteous. Yet it make me whole. Yet it make me mellow down into my soul. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy.
Verrückte Liebe heißt also die bis 18. Juni 2006 im BACH Kunstforum Wien gezeigte Ausstellung. Bei der Eröffnung war auch das Sammler-Ehepaar Pitsch zu Gast in Wien. Die Frage, wie ihre Sammlerleidenschaft begann, beantworteten Ulla und Heiner Pitsch übereinstimmend und unterschiedlich zugleich.
Ja, sammeln tun wir seit mehr als 40 Jahren. Am Anfang war es ein Kauf von Bildern, die wurden an die Wand gehängt und nach 10 Jahren etwa waren wir der Meinung, so sollten wir das nicht weitermachen, sondern wir sollten den Versuch machen, eine Sammlung aufzubauen. Zur damaligen Zeit war ich sehr interessiert an den abstrakten Amerikanern nach dem Krieg. Vor 40 Jahren waren die auch noch nicht das, was sie heute sind. Meine Frau dagegen konnte mit dieser Art von Kunst damals überhaupt nichts anfangen. Das hat sich jetzt total verändert, aber jetzt sind sie zu teuer. Und wir haben uns damals entschieden, ihre Lieblinge zu sammeln, nämlich den Surrealismus. Wir lernten Max Ernst noch persönlich kennen und das war dann also auch der Ausschlag. Seine Augen, als er meine Frau sah, er wurde ein junger Mann. Und auf sowas reagieren ja Frauen wohl.
Gar nicht so interessieren, nur die Künstlerinnen, die um Max Ernst herum waren. Und so haben wir denn auch die begonnen zu sammeln. Also die Finney, die Carrington, die Tanning. Und so ist es dazu gekommen.
Oh, I put the lid every way I can. Come on, under and above.
Unter Surrealisten. Das kleine russische Mädchen Gala, die Frau, die Dalí heiraten sollte, wird manchmal Muse der Surrealisten genannt und dann und wann sogar als Mutter der Bewegung bezeichnet, ein Titel, den sie allerdings verabscheute. Für André Breton war sie jedenfalls die ewige Frau. Max Ernst wiederum hatte den Dadaismus 1919 nach Köln gebracht, wo er mit seiner Frau und ihrem gerade geborenen Sohn in einer Dachgeschosswohnung lebte. Im November 1921 kamen Paul und Gala Eluard, die spätere Frau Salvador Dalís, zu einem 6-tägigen Aufenthalt und die beiden Männer waren einander sofort sympathisch. Sie entdeckten, dass sie die gleiche Einstellung zum Leben mit all seinen Freuden und Konflikten hatten. Sie stellten fest, dass ihre Temperamente miteinander vereinbar waren und sie blieben über 20 Jahre eng befreundet. Eluard fing auch sofort an, eine neue Gedichtfolge zu schreiben und Max Ernst illustrierte diese mit Collagen. Der Biograf des Malers, Patrick Waldberg, hat beschrieben, wie Galas schillernde, verführerische und zugleich energische, wenn nicht aggressive Persönlichkeit auf Max Ernst wirkte. Ihren Charme und die bohrende Intensität ihres Blicks, der alles Nebensächliche und Unwesentliche aus dem Weg zu räumen schien. Max Ernst fand sie unwiderstehlich. Die einzige Person, die diese Bewunderung nicht teilte, war seine Frau Lou. Sie war in jenem Stadium der Ehe krampfhaft bemüht, sich ihrem Mann total anzupassen, ließ Freunde fallen, die er nicht mochte, hörte auf, Geige zu spielen, las nur noch die Bücher, die ihm gefielen. Zweifellos erreichte sie das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung. Max Ernst verliebte sich in die faszinierende Exilrussin, die mehr als empfänglich war. Lou Ernst nannte sie diese fast stumme, habsüchtige Frau und dieses gleitende, glitzernde Geschöpf mit langem, dunklem Haar irgendwie orientalischen und glänzenden schwarzen Augen und kleinen feinen Knochen, die mich an einen Panther erinnerten. Max Ernst und Paul und Gala Eluard zogen schließlich zusammen. Eine Beziehung, die mit dem Mysterium der dunklen Seele einer russischen Frau, mit Ernsts Hörigkeit oder aber mit Eluards Toleranz zu erklären sein mag. Aus welchen persönlichen Motiven auch immer der Dichter dem unwürdigen Arrangement zustimmte, zuletzt ging es ihm, selbst wenn man annimmt, dass es für ihn sehr wünschenswerte voyeuristische Aspekte hatte, über die Hutschnur. Er prügelte sich mit Max Ernst und im Frühjahr 1924 ließ er das ganze Problem möglichst weit hinter sich, indem er nach Venezuela, Tahiti, Panama, Neuseeland und Australien reiste. Er kam und kam einfach nicht zurück. Seine Eltern, die die Dreiecksgeschichte mitbekommen hatten, waren außer sich. Gala geriet in Panik. Sie reiste hinter ihm her und holte ihn schließlich in Saigon ein. Ernst erschien einige Tage später, aber nicht, um den Rivalen auszustechen. Er und Gala sagten im Gegenteil, Eluard nehme die Sache viel zu wichtig. Der Dichter fuhr schließlich mit seiner Frau heim und der Maler blieb einige Monate im fernen Osten. Die Ehe zu dritt war vorbei, aber die prekäre Beziehung zwischen ihnen dauerte noch geraume Zeit an.
Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Expecting a surprise, maybe an encounter that will change her life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes her sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Thank you.
Heiner Pitsch über das Bild Zwei Frauen von Leonor Fini aus dem Jahr 1939, das in der Ausstellung Verrückte Liebe von Dali bis Francis Bacon, surreale Kunst aus der Sammlung Ulla und Heiner Pitsch im BACA Kunstforum Wien zu sehen ist.
In dem einen Bild ist die Carrington abgebildet, zusammen mit der Fini. Und dieses Bild hat ganz offensichtlich eine Geschichte. 1939, also unmittelbar vor Kriegsbeginn, besuchte die Fini Carrington und Max Ernst, die damals in Saint-Martin lebten. Und da muss sich irgendwas ergeben haben, denn die Fini war ja eine Affäre vorher schon mit Max Ernst. Und auf dem Bild sieht man sie, wie sie entflammt im Haar, offensichtlich auf dem Weg zu Max Ernst ist, während die Carrington sehr eifersüchtig diese Szene durchs Schlüsselloch beobachtet. Wenn man aber mal auf die Grundlage schaut, auf die Basis, das ist offensichtlich eine Eisscholle, also eine sehr unsichere Basis, die sie alle damals unmittelbar vor Kriegsbeginn hatten.
Man lässt das Steuer los und träumt. Die Farben drehen sich am Grund. On lâche le volant et part dans les rêves. Les couleurs se tournent sur le fond. Ist ein roter Kreisel. Unser Beruf sprungte so lange, bis ich mit dem Kreisel die Erde verließ. Je me fouette jusqu'à ce que nous décollons.
So, nun aber zurück zum Anfang, wie der Surrealismus begann. Schön, wie die zufällige Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Operationstisch oder für die Allgewalt des Traums. Der Begriff wurde während des Ersten Weltkriegs in einem Kreis avantgardistischer Dichter in Paris geboren. Die künstlerisch bedingte Überwirklichkeit, die den Alltag überschreitet, indem sie ihm Elemente des Wunderbaren, des Zufalls, der Halluzination einverleibt, waren die ersten Motive des Surrealismus. Die Bezeichnung selbst geht auf eine Wortfindung von Guillaume Apollinaire zurück, dessen turbulentes burleskes Stück Die Brüste des Theresias 1917 als surrealistisches Drama im Stil von Alfred Jarry, einem Vorläufer des absurden Theaters, aufgeführt wurde. In dem kleinen Literatenzirkel, den der Schriftsteller André Breton um sich geschart hatte, kristallisierte sich dann als Reaktion auf den anarchistischen Geist des Dadaismus eine neue Bedeutung heraus, die Breton 1924 in seinem ersten Manifest des Surrealismus erläuterte. Surrealismus, schrieb er, sei reiner psychischer Automatismus, durch welchen man, sei es mündlich, sei es schriftlich, sei es auf jede andere Weise, den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. Denkdiktat ohne jede Vernunftkontrolle und außerhalb aller ästhetischen oder ethischen Fragestellungen. Man schrieb und zeichnete in Trance und Hypnose, auch unter dem Einfluss von Drogen, und folgte den Eingebungen der freien Assoziation. Dem automatischen Schreiben verdankt sich die erste surrealistische Schöpfung, der 1919 von Breton und Suppolt verfasste Text »Die magnetischen Felder«. Nach der offiziellen Gründung der Surrealistengruppe, die von 1924 an in unterschiedlicher Zusammensetzung bestand, weitete sich die Bewegung schnell über ganz Europa aus. 1926 zum Beispiel wurde eine belgische Gruppe ins Leben gerufen, aus der vor allem René Magritte mit seinen Bildern disparater, aber eigentümlich aufgeladener Dingwelten herausragte. Künstlerische und politische Differenzen, die sich etwa an der Haltung dem Kommunismus gegenüber entzündeten, führten jedoch bald zu Auseinandersetzungen zwischen den Surrealisten. Mit seinem zweiten Manifest versuchte Breton 1930 die Zielsetzung neu zu fixieren. Ausschlüsse früherer Weggefährten und spektakuläre Neuentritte spalteten die Gruppe aber letztlich. Zumindest geriet nun Dalí als neues Mitglied in den Mittelpunkt der surrealistischen Bewegung und bestimmte für einige Jahre mit seinen Bildern, Objekten, Gedichten und skurrilen Auftritten die Richtung des Surrealismus. In den 30er Jahren traten etliche Maler aus verschiedenen Ländern der Gruppe bei, ohne dass der Surrealismus die ursprüngliche Begeisterungskraft wieder erreicht hätte. 1934-35 kamen aus Deutschland Hans Bellmer und Richard Oelze nach Paris, aus Wien Wolfgang Pahlen. Der aus Rumänien stammende Viktor Brauner malte in einem eklektischen, surrealistischen Stil bis in die 40er Jahre. Meret Oppenheim schuf in diesen Jahren ihre besten Objekte. In einer neuen, bedeutenden Bildserie, die sich um Lop Lop, den Obersten der Vögel, ein alter Ego-Motiv, dreht, wandelte Max Ernst viele Techniken und Motive seiner frühen Bilder noch einmal einfallsreich um. Die große Stunde der surrealistischen Bewegung schlug paradoxerweise, als viele Surrealisten vor Faschismus und Krieg aus Europa flohen.
At the Winding, they weren't the Winding type, so they went up on the train, bitch, where the weather was howling. Whoa, oh my, my, when that train comes rolling by, no paper thin walls, no folks above, no one else can hear the crazy cries of love. They were laughing, they were dancing in the rain. They knew their love was a strong one when they heard the far-off whistle of a train. They were hoping it was gonna be a long, 'cause oh, oh, my, my, when that train comes rolling by, no paper thin walls, no folks above, no one else can hear the crazy cries of love.
of an all-night cafe. Two dripping raincoats are hanging. Outside in the weather, the shade on the streetlight is clanging. And they smile in the ear and night eye. Ice cream is melting on a piece of pie. And oh my, my, no one else can hear the cries of love. Every kiss was sweet and strong. Touch was totally tandem as the train come a rumbling along. I sang a lover's song of wild abandon. Oh, oh my, my, when that train comes rolling by, no paper thin walls, no folks about, no one else can hear crazy cries of love. No paper thin walls, no folks about, no one else can hear the crazy cries of love.
Ein Schlüsselwerk im Surrealismus ist L'Amour Fou, das Prosawerk von André Breton, erschienen im Jahr 1937. Dieses aus 7 Stücken unterschiedlichen Charakters zusammengewachsene Buch ist, wie bereits Nadja aus dem Jahr 1928, zugleich Essay, Traktat, Bericht und Protokoll. In beiden Werken wird eine Kette von Erlebnissen geschildert, die als Bestätigungen der eigenen dichterischen Existenz und ihrer revolutionären Forderungen interpretiert werden. Im Mittelpunkt von L'Amour Fou steht eine weibliche Gestalt, Jacqueline Lamber, die 1935 Bretons erste Frau wurde. Die ersten 3 Stücke stammen aus dem Jahr 1934 und erschienen zuerst als selbstständige Texte in Zeitschriften. Sie behandeln Fragen der surrealistischen Ästhetik und Praxis und stellen gleichsam ein theoretisches Vorspiel zu dem mehr erzählerischen Hauptteil des Buches dar. Es geht darum, den Gegenstand, die Begegnung, die Art von Schönheit zu bestimmen, welche als Katalysatoren irrationaler Kräfte den Anspruch erheben dürfen, dem Menschen einen Zugang zu dem aufgrund seiner augenblicklichen, seelischen und gesellschaftlichen Verfassung nur in Augenblicken ahnbaren Bereich einer größeren Freiheit zu eröffnen. Programmatisch heißt es am Schluss des ersten Stückes: Die konvulsivische Schönheit wird erotisch verhüllt, berstend starr, magisch und umstandsbedingt sein, oder sie wird nicht sein. Der Bereich, den diese dialektische Schönheit erschließen soll, die Überwirklichkeit, die der Dichter meint und für alle Menschen stellvertretend zu erobern sich berufen fühlt, manifestiert sich jedoch, nach Bretons Auffassung, als reine Immanenz, von der jeder Verdacht einer metaphysischen Geltung fernzuhalten ist. Die folgenden Stücke berichten von der Begegnung mit der jungen Frau, die damals in einer Music Hall als Undine, das heißt in einem Schwimmakt, auftrat, von einer gemeinsamen Wanderung durch das nächtliche Paris, von einer Exkursion zum Gipfel des Pico del Teide auf Teneriffa und von einem Strandgang bei Lorient im Morbihan. Alle Texte handeln von unscheinbaren oder folgereichen Zufällen, deren Einzelheiten als Zeichen gelesen werden. Sie offenbaren die Verwandtschaft des Unbewussten mit tieferen, größtenteils noch verborgenen Gesetzen der Welt. Die Entzifferung dieser Zeichen erfolgt nach einer an dem Vorbild der Psychoanalyse entwickelten Methode. So offenbart sich ein früher entstandenes Gedicht Bretons aus der Sammlung Claire de Terre 1923 im Licht der späteren Liebesbegegnung als eine Prophetie. So werden bei einer Verstimmung zwischen den Liebenden, die den Betroffenen selber unbewussten, ja unbekannten objektiven Korrelate aufgezeigt, und bisweilen freilich hat man den Eindruck, Brenton operiere hier wie gewisse Okkultisten mit einer allzu beliebigen Symbolik, der Entsprechungen und manche Argumente verdanke er eher einer abergläubisch-magischen Überinterpretation von Beiläufigkeiten, bei der es nicht ganz ohne Pedanterie abgeht. Den unbestreitbaren dichterischen Höhepunkt des Buches stellt das 5. Stück dar. Die gemeinsame Besteigung des Teide, der Besuch des Botanischen Gartens von Orotava, die ständig wechselnden Ausblicke auf die vulkanische Inselwelt und das Meer, der Eintritt in die Wolkenzone des Gipfels. Verzauberung und Einweihung eines Dichters durch die eine geliebte Frau, die ihm zum lebendigen Schlüssel seiner Seele und der Welt wird. Den Epilog bildet ein 1936 während des Spanischen Bürgerkriegs geschriebener Brief Bretons an seine zu Anfang dieses Jahres geborene Tochter Aube. Der Brief ist in die Zukunft gerichtet, als eine Botschaft an die 16-Jährige, die sie einmal sein wird. Und er schließt mit den Worten: Ich wünsche dir, wahnsinnig geliebt zu werden. Peach, haben Sie eigentlich ein oder mehrere Lieblingsbilder?
Ich würde sagen 20. Für meine Frau eins.
Ja, ich habe ein Lieblingsbild und das ist der Masson. Der ist von 1932. Da gab es eine Situation in Frankreich, wo Gewalt gegen Frauen vorherrschend war. Und da hat eben dieser Künstler Masson dieses Thema aufgegriffen und hat es in diesem Bild dargestellt. Und zwar sieht man noch in der Mitte einen Dolch blitzen und unten liegen die gefallenen oder beschädigten Frauen am Boden. Und das Ganze ist in Farben gehalten, die ich absolut wunderbar finde, die eigentlich im Widerspruch stehen zu diesem furchtbaren Sujet. Also jedenfalls dieser Masson ist mein Lieblingsbild.
Sie hörten einen Podcast von BACA Kunstforum Wien zum Ausstellungsthema Verrückte Liebe von Dali bis Francis Bacon. Surreale Kunst aus der Sammlung Uller und Heiner Pietsch. Verrückte Liebe ist noch bis 18. Juni 2006 im BACA Kunstforum Wien zu sehen. Die Musik kam von Van Morrison, Elvis Costello, Marianne Faithfull, Joni Mitchell, Susanna Riedler, Rio Reiser, Hooverphonic und, um den Kreis musikalisch zu schließen, hören Sie noch eine Live-Version von Crazy Love mit Ray Charles und Van Morrison. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.
I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And running to her like a river song. She give me
all right.
When I'm feeling low down,
I know what you mean.
Yeah, well, I come to her when the sun goes down.
Well,
take away my trouble, take away my grief, take away my heartache in the night like a thief. Yeah, my love, yeah, 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 yeah. When I'm returning,
all right,
from so far away.
Well, well,
gentle sounds, sweet love, and the pride of my day.
Sing on, son.
It'll make me feel righteous, make me feel whole.
I know what you mean.
Make me feel mellow down to my soul. Yeah.